Hallo zusammen. Folge Nummer 10, Jubiläumsfolge heute. Und wir haben heute mit dabei die Sarah. Und die Sarah hat ein ganz, ganz besonderes Startup gegründet, wie ich finde. Und wird uns da sicherlich ganz viel zu erzählen. Dann möchte ich auch gar nicht lange vom Berg halten und heiße dich herzlich willkommen, meine Liebe.
Hallo, Eddie. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Sehr schön. Ja, danke, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Ich habe wie so oft schon meinen Podcast-Gast irgendwie erst letzte Woche Freitag von seinem Glück unterrichtet. Aber jedes Mal wieder froh. Das Mikrofon, das hat geklappt. War ich auch ganz froh drum. Ich war mir nicht ganz sicher. Wer Podcast-Gast ist bei uns, kriegt auch ein Mikrofon zugeschickt, wenn es sein muss. Wir haben achten auf die Qualität unseres Sounds.
Technisch bestens ausgestattet.
Genau. An dieser Stelle muss ich einmal kurz eingreifen. Und zwar haben wir zwar top-technische Ausstattung gehabt, leider hat die Sarah mit dem Internet Schwierigkeiten gehabt und deswegen haben wir beim Ton die ein oder anderen Aussetzer. Es sollte nicht zu sehr stören und wir hatten trotzdem einen wundervollen Podcast und ganz tolle Inhalte. Von daher, lasst euch dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Ich wollte es nur hier einmal erwähnen und jetzt viel Spaß weiter mit dem Podcast. Sarah, erzähl uns ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du so?
Ja, also, du hast es gerade schon gesagt, ich bin Sarah, ich bin noch 29 Jahre alt, bin die Gründerin von Fabi und lebe in Berlin.
Sehr schön, Sarah. Sarah, wir haben uns kennengelernt im Coworking Space, denn Sarah war eine der wenigen, die noch lange bis spät in den Abend mit mir teilweise im Coworking Space gesessen haben und an ihrem Baby gearbeitet hat, während du nebenbei gearbeitet hast.
Genau. Ich habe zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, noch bei Otto bzw. Lascana als Sortimentsmanagerin für Lingerie gearbeitet und auch Sportbekleidung. Und Otto ist ja ein sehr cooles, sehr offenes Unternehmen und hat mir halt die Möglichkeit gegeben, neben meinem Job bei Otto schon Fabi aufzubauen. Und das habe ich dann in den Nachmittags- und Abendstunden und am Wochenende mit dir und einigen anderen im Rent24 machen können.
Ja, eine Sache, die mir wirklich fehlt, seit Sarah weg ist. Sarah ist nämlich nach Berlin gezogen, vor einem Jahr mittlerweile, ne, glaube ich.
Oder ja, sogar. Genau, vor einem Jahr schon. Ja.
Hat vorher schon das Coworking Space gewechselt und mit Sarah teilweise, wir haben uns gegenseitig mal so ein bisschen die Schulter hingehalten, das fand ich super. Deswegen auch da irgendwas, ich weiß gar nicht, wer das jemals gesagt hat, aber ey, wenn ihr gründet, sucht euch auch andere Gründer, weil die verstehen teilweise öfter und besser, was ihr für Schwierigkeiten habt, als vielleicht euer direktes Umfeld, weil es halt irgendwie selber durchleben.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin heute auch ganz gespannt, Sarah, auf all die Sachen, die du so zu erzählen hast, weil du hast ja mit auch Investoren und Pitches und so, hast ja schon echt eine ganze Odyssee hinter dir. Das ist, finde ich, großartig, mal nochmal im Detail zu beleuchten, weil ich für meinen Teil bin ja, ich habe zwar so ein kleines Seed-Investment gekriegt, aber in diesem Schritt, wo du gerade bist, da möchte ich erst hinkommen. Deswegen bin ich umso spannender, was du heute so zu berichten hast.
Ja, freue ich mich auf jeden Fall ein bisschen was drüber zu berichten.
Genau. Sarah, wir haben es eben schon kurz erwähnt, Fabi, unten steht es auch. Was ist Fabi und wie ist es dazu gekommen?
Also Fabi ist eine Plattform für Plus-Size-Mode bzw. Curvy-Fashion mit einer Eigenmarke, die auch ebenfalls Fabi heißt. Bei Fabi ist nicht das Ziel, dass wir jetzt die größte Plattform werden mit 1 Million Produkten, sondern mit Fabi verfolge ich halt den Gedanken, dass wir sehr besondere, also Love Brands, wie ich sie gerne nenne, Marken auf unserer Plattform anbieten, die sich halt dem ganzen Body Positivity, Curvy, Self-Love Thema widmen. Wir legen dabei auch einen Fokus auf nachhaltige Marken. Unser Private Label, also unsere Eigenmarke, ist zum Beispiel auch nachhaltig. Wir nutzen für unsere Hoodies und T-Shirts Biobaumwolle. Die Produkte sind GOTS zertifiziert, vegan, PETA zertifiziert. Also da sind wir sehr nachhaltig unterwegs, würde ich sagen. Genau. Und wie ich dazu gekommen bin, also ich arbeite ja schon relativ lange in der Modebranche. Ich habe erst Mode- und Textilmanagement studiert, habe dann parallel zum Studium schon in Modegeschäften gearbeitet und dann irgendwann ein Praktikum bei Triumph gestartet und danach bin ich als Werkstudentin bei Otto im große Größenprojekt eingestiegen und hatte damals einen ganz tollen Chef und habe halt sehr viel von der ganzen Curvy-Fashion-Welt mitbekommen. Und das war aber auch der Punkt, wo ich erstmal gesagt habe, okay, hier gibt es noch definitiv irgendwie ein bisschen Platz, man kann noch was machen. Es gibt immer noch super wenig Marken. Also ich meine, das ist jetzt schon einige Jahre her und es hat sich auch seitdem einiges getan. Aber zu dem Zeitpunkt war dann noch sehr viel Raum für Verbesserung und für weitere Marken. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich drüber nachgedacht habe. Aber dann habe ich erstmal lieber noch ein bisschen gearbeitet und ein wenig Erfahrung gesammelt, da das ja auch nicht schaden kann.
Das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe nämlich bei mir 2014 das erste Mal der Punkt, wo ich mich gefragt habe, mache ich mich selbstständig? Und ich habe damals mich auch dagegen entschieden, eben aus dem Grund zu sagen, hey, vielleicht sammle ich noch ein bisschen Erfahrung. Ich kann retrospektiv nicht hundertprozentig sagen, ob das, ob ich nicht damals hätte schon einfach ins kalte Wasser springen müssen. Weil auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat mir die Erfahrung, die ich gesammelt habe, unglaublich viel gebracht. Aber ist ja die Frage, ne? Eine Sache, ich bei mir war es ja die Freelancer-Tun damals. Und wenn du als Freelancer unterwegs bist, du kriegst unglaublich wenig Feedback. Wenn du als Freelancer unterwegs bist und ob du jetzt gut arbeitest oder schlecht arbeitest, weißt du meistens gar nicht. Du kannst es natürlich aktiv fragen, aber weil meistens ist dieses Verhältnis von Auftraggeber zu Freelancer so, mach deinen Job und dann bist du halt wieder weg. Und dadurch, dass du halt wieder weg bist, ne, nimmt sich auch keiner die Zeit dafür, dir aktiv Feedback zu geben. Das war etwas, was mir tatsächlich jemand am Anfang meines Freelancertums noch gesagt hat und mir dann im ersten Projekt quasi geraten hat, ich möge doch noch zwei, drei Jahre im Angestelltenverhältnis arbeiten. Habe ich natürlich sehr gerne gehört. Ist am Ende anders gekommen. Aber man muss dazu sagen, bei mir ist das so, ich hinterfrage mich und meine Arbeit auch ständig und kritisch. Selbst wenn ich irgendwas gut programmiert habe, ich habe immer das Gefühl, das ist schlecht.
Ich habe immer sehr selbstkritisch.
Ist ohne Witz, wenn ich was abgegeben habe, warte ich eigentlich immer nur auf den Tag, dass irgendwer kommt und sagt, das funktioniert nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner innerer Perfektionist ist oder so.
Wahrscheinlich kann man sich bei dir auch fast gar nicht vorstellen.
Es stimmt, in meiner Arroganz glaubt man das gar nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass das so ein Ding ist, wo ich sage, ich weiß nicht, ob es gut war. Auf der anderen Seite, jede Arbeitserfahrung, die du mitnimmst und vor allen Dingen, was du nicht hast, wenn du früher anfängst, selbstständig ist, du hast keinen Mentor per se. Ne? Also du hast niemanden, ich habe in meiner angestellten Laufbahn unglaublich viele Leute gehabt, die mir auch sehr viel mitgegeben haben, die mir sehr viel gezeigt haben. Ne? Der Klaus Schenkel, der war in der ersten Folge hier im Podcast mit drin, mit dem habe ich fast 6 Jahre zusammengearbeitet in verschiedenster Form. Da habe ich unglaublich viel gelernt. Ne? Es gibt so 2, 3 andere Namen, die man da noch nennen kann, die mich einfach geprägt haben. Und hätte ich nicht diesen Job gemacht hätte, hätte ich die alle nicht kennengelernt. Ja.
Ich voll verstehen. Bei mir, also ich möchte die Zeit nicht missen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe fachlich mega viel gelernt. Dann sind ja auch irgendwie Kontakte in der Branche, die man halt knüpft und die einem auch langfristig weiterhelfen. Und genau das ganze Mentorenthema war für mich auch ein Riesenpunkt. Bei Otto gibt es natürlich auch sehr viele erfolgreiche Führungspersonen, von denen man halt echt viel lernen kann, die einfach schon viele Erfahrungen haben, die schon coole Projekte aufgebaut haben. Und deswegen, ich würde die Zeit also nicht missen wollen. So, das war schon gut so.
Ja, absolut. Cool. Jetzt bist du ja seit wie lange? Sind es schon 3 Jahre, die du jetzt dabei bist?
Genau. Also die Idee hatte ich schon vor 3 Jahren. Genau. Ja.
Und in 3 Jahren ist unglaublich viel passiert und du bist mittlerweile solo für Favi unterwegs den lieben langen Tag, was ich mega cool finde. Also an alle da draußen, die schon mal was gestartet haben, neben ihrem Hauptjob. Und wie gesagt, Sarah war halbtags damals noch bei Toskana, ne? Wo du im Rent warst, glaube ich.
Ja, genau.
Dann kam sie abends noch um 16 Uhr meistens, ne? So ungefähr rein. Und hat dann noch bis 22 Uhr gemacht, jeden Tag. Ich fand das immer wirklich bemerkenswert. Wochenenden natürlich dann auch oft da gewesen. Das war cool. Eine Sache, die mir bei dir immer aufgefallen ist, wie dein Freund dich unterstützt. Das ist halt auch wichtig, ne? Dass du wenn du einen Partner hast und der das mitzieht, es ist unglaublich wichtig, dass der mit auf deiner Seite steht, weil wenn der noch dagegen arbeitet zu allen Strapazen, die du eh hast, dann wird es schwierig.
Ja, hast du vollkommen recht. Da habe ich in all den Jahren kein böses Wort gehört, sondern sehr, sehr viel Support erfahren, genau wie du es gesagt hast. Mhm. Und aber auch die Zeit mit euch hat mir einfach unglaublich viel Support gegeben, mich total weitergebracht. Ich würde sagen, das war eigentlich der erste größere Step, den ich mit Favy machen konnte, als ich euch damals im REN kennengelernt habe, weil so Community von anderen Gründern zu haben, anderen Leuten, die halt ähnlich denken, die sich was aufbauen wollen, ist halt einfach echt wertvoll in dem ganzen Prozess und supportet und unterstützt dich auch. Ne? Ich denke noch dran, vor dem einen Pitch, wo du mir so geholfen hast und dir mehrfach meinen Pitch angehört hast und mir geholfen hast, den irgendwie noch weiter vorzubereiten.
Jo, da haben wir auch noch bis spät in den Abend gesessen. Ja, ich erinnere mich. Ja, auch das, Übung, das fehlt mir auch ein bisschen, dieses Tandem. Man muss dazu sagen, fast alle damals aus dem Space sind heute auch in ihrem Unternehmen unterwegs und habe es sehr, sehr erfolgreich. Wenn ich da, ich weiß gar nicht, wie das bei Zane aussieht, die mit Snorlift ein super tolles Projekt da irgendwie hatten, und Sergey, dann auch mit Inaway, Maurice und Albert hier an der Stelle, Shoutout. Ich freue mich unglaublich, dass das bei den Leuten alles gut geklappt hat. Wir haben alle da gesessen und wirklich jede Stunde, jede Minute unseres Lebens irgendwie dem gewidmet. Die Wahrheit ist aber auch, es hört nicht auf. es wird nur schwieriger.
Ja,
die Entscheidungen werden schwerwiegender. Es hängt mehr Geld dran. Man fängt an, Leute anzustellen. Auf einmal hat man Fixkosten. Das, ist auf jeden Fall schön, wenn man dann dranbleibt. Weil ich glaube, das ist mit das Wichtigste, oder? Dranbleiben, ja. Persistent sein. Wie oft hast du dran gedacht, aufzuhören?
Selten, muss ich sagen, weil ich mir eigentlich sehr, sehr sicher bin, dass ich es schaffe, aber ich glaube, einmal zwischendurch dachte ich wirklich so, es war irgendwie Mitte letzten Jahres mit Corona, es war ein einziges Auf und Ab und ich war mir dann auch einfach, zwischendurch irgendwie, war ich einfach super frustriert, weil ich so dachte, man steckt so viel Arbeit ein, man arbeitet 24/7 und man macht irgendwie nicht die Sprünge, die man machen möchte, aber das war auch wirklich eher so ein fixer Gedanke, als jetzt echt irgendwie einen Plan, aber den habe ich dann auch sehr schnell wieder verworfen. Da muss man dann mal ein, zwei Gespräche führen, sich mal einmal auf den Hosenboden setzen und dann geht's weiter. Ich glaube, das Weitermachen, was du auch gerade angesprochen hast, ist halt das Wichtigste. Und da wirklich nicht das Ziel aus dem Augen zu verlieren, sondern auch dafür weiter zu kämpfen, und das ist nicht immer einfach.
Ja. Bei mir ist es tatsächlich anders. Ich habe ich weiß unbedingt, dass ich diese Selbstständigkeit und dieses Unternehmertum auch als spezielle Form dessen sehr gerne machen möchte, weil selbstständig sein ist ja eher so dieses allein selbstständig, solo selbstständig. Was ich als Freelancer ja jetzt irgendwie seit 4 Jahren noch mal mehr, mal weniger gemacht habe, ist dann einfach für mich selbst. Und das Problem in IT, kannst du damit sehr, sehr gut leben. Aber das sorgt halt auch dafür, dass du sagst, okay, ich könnte davon sehr gut leben, ich könnte meine Familie sehr, sehr gut versorgen. Ist es das wert, das alles aufs Spiel zu setzen für diese kleine Chance, da was Großes aufzubauen? Ich frage mich wirklich regelmäßig, ob es das wert ist.
Klar, du hast auch echt nochmal mehr Verantwortung. Also das kann ich auch verstehen, wenn man halt wirklich eine Familie hat. Dass bei mir einfach noch keine Strings attached, sag ich mal. Aber natürlich ist es ein riesen Sacrifice, ne?
Ja, wobei ich das auch schon, bevor die Kleine da war. Also ich habe ja hier immer sozusagen, man hat irgendwie alles mitgenommen. Jetzt muss ich mein Gründerteam jetzt schon umbauen. Das ist ja auch nicht normal eigentlich. das kam natürlich dazu. Und wie gesagt, du hast halt immer dieses wirklich gut bezahlte Ding, was du sonst eigentlich ohne irgendeinen Aufwand machen könntest. Ich habe in einem Freelancer-Tum, ich muss nicht mal Rechnungen schreiben. Das sind teilweise Gutschriftsverfahren. Ich muss gar nichts tun. Ich muss nur meine Arbeit machen, Stunden eintragen, fertig.
So. Das klingt ja wie ein Traumjob.
Und Herbe ist halt einseitig am Ende, ne? Also du bist dann immer du selbst und du arbeitest dann vielleicht mit dem Team für manchmal vielleicht so ein bisschen länger als ein Jahr und dann ziehst du weiter zum nächsten Projekt. Das ist zwar spannend und cool, weil du immer wieder was Neues machst und es ist auch was, dieses ständig was Neues machen, das ist was ich durchaus zu schätzen weiß. Und du bist halt auch frei, mal eine Woche zu sagen, hey Digga, nee, also diese Woche mache ich gar nichts und kümmere mich um meine Family, fahren Urlaub, was auch immer. Und ich muss da niemanden mehr für fragen. Klar muss es mit den Projekten allein werden. Und ich muss natürlich dann meine vertraglichen Zusagen halten, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Aber ja, und das ist halt immer so dieses Ding und dieses Unternehmertum irgendwie anzustreben, was natürlich auch monetär dann im besten Fall mehr verspricht.
Dauert ein bisschen, ne?
Es dauert. Ich bin so geduldig geworden mittlerweile. Ich war so ungeduldig. Für mich musste, als meine erste Firma, als ich Rocketeer damals gegründet habe, dachte ich mir so, in einem Jahr sind wir Fame. In einem Jahr habe ich dann alles hinter mir. Ich habe das Game verstanden. Habe ich nicht.
Ja, das dauert leider, ne? Aber ich glaube, die Pläne hatten wir am Anfang alle.
Ja, bis wir dann gelernt haben, was es heißt, eigentlich ein Produkt am Markt zu bringen. Ne? Ja. Wo wir beim Thema wären, kurz, was ich einmal, du bist ja auch allein unterwegs, ne?
Ja.
Als Gründerin.
Ja.
Ich muss sagen, das finde ich ein Stück weit inspirierend. Die meisten, die ich kenne, waren halt nicht alleine unterwegs. Und du hast aber natürlich, man hat immer, also niemand ist wirklich alleine, ne? Man hat Unterstützung, Familie, Freunde, dies, das. Also, aber erstmal, Sarah trägt als alleinige Geschäftsführerin des Unternehmens die Verantwortung. Wie bekommt ihr das? Und wie regelst du das? Weil das sind ja die Dinge wie Buchhaltung, gesellschaftsrechtliche Themen und so weiter und so fort, die damit einspielen. Für dich noch ganz viele Lieferantenthemen wahrscheinlich auch, ne? Ja, Sourcing und sowas. Erzähl, wie ist das so?
Also ich muss sagen, mein Plan war am Anfang nicht alleine zu gründen. Ich wollte eigentlich gerne mit jemandem zusammen gründen, aber das ist dann halt auch, am Anfang habe ich ja wirklich noch Vollzeit bei Otto auch nebenbei gearbeitet und immer von morgens um 5 bis um 8:30 irgendwie an Favi gearbeitet an dem Wochenende, war natürlich noch weniger Zeit. Und das dann zu zweit zu koordinieren, daran ist es dann am Anfang eigentlich gescheitert. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht,
Hattest du denn jemanden mit dem du das angefangen hast damals?
Ich hatte eine Freundin, mit der ich so ein bisschen dran gearbeitet habe. Nicht wirklich an Favi, an anderen Projekten, da war es noch nicht Favi, noch nicht wirklich die Idee. Aber wo ich einfach immer mal versucht habe, irgendwen aus meinem Umfeld zu motivieren, mit mir an so einer Idee zu arbeiten. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das halt nicht so einfach ist, da zwei Leute unter einen Hut zu bringen. Ich bin eher so ein Morgentyp und am Wochenende ist mir eigentlich auch relativ egal, ob ich arbeite oder nicht. Und dann irgendwann stand ich halt vor Entscheidungen zu kommen, dann mache ich es jetzt erstmal alleine. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Und jetzt aber so gerade die letzten anderthalb Jahre, wo ich wirklich Vollzeit an Favi arbeite und das ja auch wirklich dann einfach mein kompletter Lebensmittelpunkt ist, hätte ich mir eigentlich schon einen Co-Founder gewünscht oder würde mir einen wünschen, weil es ist natürlich sehr viel Druck, der auf einem lastet. Man kann sich mitunter sehr wenig abstimmen. Ich meine, es ist natürlich cool, wenn man halt irgendwie eine Community hat. Und ich habe auch einige Gründer, die mich mega unterstützen und auch manche meiner Investoren unterstützen mich da sehr, sehr eng.
Aber keiner trägt mit dir den Stein sozusagen, ne?
Genau, am Ende muss ich das halt selber machen. Was habe ich mir halt auch so ausgesucht. Und ich glaube, am Ende ist es ja auch ein Privileg, dass ich das überhaupt so umsetzen konnte und durfte. Und ich glaube, man wächst halt jeden Tag dran. So, wenn ich denke, was mich am Anfang nervös gemacht hat, vorm Rent war ich ab und zu, wenn ich Urlaub hatte, noch in einem anderen Coworking-Space. Und da gab es irgendwie das erste Networking-Event. 14 Tage war ich da in meiner Urlaubszeit. Ich habe es nicht wirklich geschafft, mit irgendwem zu sprechen, weil ich viel zu schüchtern war, Leute anzuschnacken.
Okay, und krass.
Dann am letzten Abend war halt am letzten Abend war halt dieses Event und ich wollte halt Leute ansprechen. Ich bin an zwei Jungs dreimal vorbeigegangen und zum Klo gegangen, weil ich mich nicht getraut habe, was zu sagen. Also wirklich, ich bin immer wieder in die Toilette reingegangen. Das war wirklich.
Also jetzt einmal, wer Sarah nicht kennt. Sarah ist so eine kleine Springmaus. Ich habe gesagt, sorry, wenn es despektierlich klingt, so positiv gemeint. Also Sarah ist so voller Energie und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Crazy.
Ja, ist jetzt auch mittlerweile echt schon ein paar Jahre her, da war Fabi nicht mal gegründet, da war es einfach nur die Idee und ich habe dann halt die Urlaubstage dafür genutzt. Aber das ist nur so ein Beispiel, ne? So, und ich merke es halt, manchmal merkt man es ja gar nicht täglich, es ist eher so rückblickend, wo man denkt, oh, das hätte mich früher gestresst oder irgendwie mit der Verantwortung konnte ich da und da nicht so umgehen. Und mittlerweile läuft das eigentlich sehr gut, würde ich sagen.
Würdest du sagen, man kann Verantwortung lernen?
Ich würde schon sagen, dass man Verantwortung lernen kann. Ja. Also, man gewöhnt sich halt irgendwie dran, ne? Und ich habe auch mal gehört, dass man ja halt nur wächst, wenn man auch irgendwie sich in ungewohnte Situationen bringt, in denen man sich auch nicht unbedingt immer wohlfühlt. Deswegen versuche ich mir auch jedes Mal einzureden, wenn ich mich mit irgendwas nicht wohlfühle, dass es gerade zu meinem Wachstum beiträgt.
Ist auch so. Also in deiner Komfortzone ist kein Wachstum. Also das ist nur außerhalb. Und nur wenn du dich rausbewegst und was Neues wagst, kannst du dazulernen. Ne? Und es ist letztlich ja auch quasi, ich habe ja Grant Cardone so ein bisschen verfallen und er sagte in einem seiner Bücher, sagt, geh raus, was willst du in deinem Zuhause? There's no money in your living room. So. Da hat er vollkommen recht. Also, wie ist auch, don't talk to strangers. Strangers do everything you want. Do have everything you want. Also es sind Fremde, die deinen Kram kaufen im Zweifel am Ende. Ne? Und da ist viel Wahrheit dran. Also das ist etwas, wo ich jetzt immer noch heute, nachdem ich jetzt so lange drin bin und dabei bin und jetzt auch nicht der introvertierteste Typ bin, immer noch so meine Schwierigkeiten habe, wirklich Zeit dafür einzuplanen, aktiv auf Leute zuzugehen, wo ich viel, viel mehr meine Zeit dafür aufopfern musste, weil ich, und das ist etwas, was, glaube ich, auch viele Gründer, gerade wenn du in Richtung Ingenieurskunst oder ähnliches, wenn du da so herkommst, oder es sind Naturwissenschaften, du bist immer sehr fokussiert auf das Produkt. Und ich habe selber auch immer sehr viel investiert, um ein gutes Produkt zu liefern. Aber ein gutes Produkt ist völlig irrelevant, wenn du nicht mit Menschen redest. Ich bin mittlerweile auch auf dem Punkt zu sagen, du kannst auch kein gutes Produkt bauen, wenn du nicht mit den Menschen redest, bevor du es baust oder während du es baust, um dir das Feedback reinzuholen.
Auf jeden Fall. Hast du so recht.
Es ist so essentiell. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir gehen jetzt pitchen und wir brauchen einen Investor, in erster Linie musst du reden, wie du dann drüber nachdenken, wie du gut deinen Kram verkaufen kannst. Weil ob du jetzt Feature XY hast oder ob du jetzt den geilsten Bio-Baumwollstoff hast, ist erstmal irrelevant.
Ja. Auf jeden Fall. Auch was mir ein Mentor mit offen gegeben hat. Founders, die das erste Mal gegründet haben, die bauen ein Produkt auf und die das zweite Mal gründen, die bauen halt einen Vertriebskanal auf.
Absolut. Ich glaube, es ist nichts, was mehr war, ist absolut.
Ja, das war auch was bei mir echt ein bisschen gedauert hat, bis ich das gecheckt habe. Auch, dass man ein Produkt natürlich ja nicht nur einmal baut. Gerade bei mir, Produkte kommen ja ständig, aber Favi so als großes und ganzes Produkt, da muss man natürlich permanent dran weiterarbeiten. Auch mit Corona hat natürlich auch wieder ganz andere Anforderungen an die Modebranche gestellt. Was tragen Leute? Also ich meine, letzten Sommer hast du keine Anlasskleidung für irgendwelche Hochzeiten und Sommerfeste verkauft. Ja. Ne?
Wie hat sich das bei euch wieder gespiegelt?
Die Monate waren super sprunghaft. Also wir haben halt ganz schnell umgestellt auf so Hoodies und T-Shirts, also so ein bisschen Homeoffice-Couture. Und das hat auch uns natürlich sehr gut geholfen. Genau. Aber an sich halt sehr sprunghaft im letzten Jahr. Also ich weiß halt, die großen Player haben natürlich alle sehr profitiert von Corona, aber viele der kleineren Marken auch im Online-Bereich, da war es dann jetzt nicht jeden Monat immer so einfach. Wobei auch sehr, sehr gute Monate dazwischen waren. Ich weiß nicht, ob wenn die Leute dann komplett gelangweilt zu Hause saßen, nach 4 bis 6 Wochen, dann gingen plötzlich die Online-Shopping-Zahlen hoch, danach mal wieder ein bisschen runter.
Und woran glaubst du, lag das bei den kleinen Marken? Weil wenn die großen Marken noch profitiert haben, muss ja ein Bedarf da gewesen sein.
Ja, ich glaube tatsächlich in unsicheren Zeiten, ne, dass man dann sich eher zu Dingen hinorientiert, die man kennt, also die man bereits kennt und in die man bereits Vertrauen hat. Und dass man dann vielleicht nicht unbedingt so darauf fokussiert ist, jetzt noch irgendwie was Neues in seinem Portfolio mit aufzunehmen oder vielleicht auch bei einer Marke zu bestellen, die man noch gar nicht kennt, bei der man noch nicht bestellt hat, wo man nicht weiß, wie ist der Customer Service, wie läuft das alles ab, wenn ich es zurückschicken will. Das ist natürlich bei den großen Playern super komfortabel. Und das ist jetzt nur meine Vermutung. Ich kann auch nur erzählen, also ich habe ja mit sehr, sehr vielen Gründerinnen noch Kontakt, die auch bei uns auf der Plattform gelistet sind. Das sind ja alles mehr oder weniger One-Woman-Shows. Und die haben eigentlich alle ähnliche Thematiken erlebt. Und das war so meine Herleitung. Aber zu 100%, ob das jetzt der Grund war, kann ich sehr.
Wohl ist bei Mode auch immer schwierig zu sagen, ob das einfach saisonale Schwankungen sind oder das ist, glaube ich, dann immer entsprechend. Aber du hattest jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass du jetzt als Plattform ja unterwegs bist und agierst. Das war nicht immer so, oder?
Genau, am Anfang, also den Gedanken hatte ich immer schon, ließ sich aber am Anfang gar nicht so leicht umsetzen. Du brauchst ja erstmal irgendwie ein Produkt und deine Site muss erstmal gut aussehen und du brauchst auch ein paar Kunden, damit dann halt auch andere Marken sich bei dir listen lassen möchten. Die Plattform ist aber generell schon Teil der großen Fabi-Vision und da halt wie gesagt nicht, ich weiß nicht, mein Ziel ist nicht hinter 300 schwarze Kleider bei uns im Shop zu haben, sondern halt wirklich besondere Produkte und halt auch diese Gründerstories so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, weil es halt so viele coole kleine Labels gibt. Und das lässt sich halt sehr gut mit diesem ganzen Plattformthema verknüpfen. Weil ein großes Problem der Modebranche ist ja auch, wenn du für alles immer das Warenrisiko kriegst und auch deine Waren vorfinanzieren musst, das ist natürlich auch sehr kapitalintensiv. Deswegen die Eigenmarke von Anfang an noch einfach total groß aufzublasen, ist auch gar nicht machbar gewesen.
Okay, spannend. Aber das heißt, ich meine, das ist absolut relevant, finde ich, weil ich glaube auch, dass dadurch, wir haben ja mit Instagram und Facebook und Co., wir haben ja riesige Plattformen, aber die sind sehr, sehr unspezifisch. Und wenn ich da wirklich im spezifischen Bereich gucken will, glaube ich, habe ich da relativ viel Aufwand, um darüber durchzukommen. Respektive ist sowas wie Facebook ist für mich zum Beispiel eher ein Kontakt halten zu Leuten, mit denen ich gar nicht so viel Kontakt habe. Ne? Ich bin aber nicht mal das mittlerweile. Facebook sieht mich gar nicht mehr. Aber ich bin auch halt, ich gehe auch nur auf Instagram alle zwei Wochen mal drauf, um zu gucken, was Freunde, die auch fotografieren zum Beispiel von mir, was die so posten. Aber so mal, viele junge Leute haben ja ihr Leben in Instagram quasi. Das ist bei mir jetzt irgendwie so gar nicht der Fall. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass ich gerne mit Präsenz bei Instagram, aber ich kriege mich irgendwie auch nicht dazu durchgehauen.
Ist ja wahrscheinlich auch gesund. Zu viel auf Social Media ist ja auch jetzt nicht die beste Art und Weise, seine Zeit zu verbringen.
Ich glaube, dass jeder Business Owner schon irgendwie Social Media Präsenz haben muss. Deswegen habe ich ja diesen LinkedIn-Fokus mittlerweile. Das funktioniert auch ganz gut. Man merkt so langsam, wie es so langsam durchsickert. Aber das ist halt auch ein Long Game. Ne? Also das ist nichts, was du morgen anfängst. Übermorgen hast du deine Reichweite. Das ist halt, ne, die Kurve geht dann so und dann irgendwann macht sie dann den Knick nach oben. Und dann kann das relativ schnell gehen, wenn du dann weiter konsistent bleibst. Aber du musst halt diese ersten Meter, das ist so geil. Ich habe ganz viele Videos gesehen von YouTubern, die ich ganz gerne mag. Und die haben halt immer so ein Video zwischendrin mal, so was verdienen wir mit YouTube? Und dann zeigen sie so von da, wo sie angefangen haben vor 4 Jahren, dann zeigen sie so die Kurve. Und das ist wie so tot. Ah, hier kommt langsam Leben. So. Und das ist, und das zieht sich so durch. Ich glaube, Social Media ist genau das. Und mit Unternehmen ist ja auch genau das. Ne? Du kannst halt irgendwie Glück haben und mal einen großen Wurf landen, der relativ schnell einschlägt. Ne? Wenn ich jetzt so einen anderen Player sehe, der während Corona hochgehypt wurde, dann hast du relativ schnell einfach den Punkt, dass du sagst, okay, da ist vielleicht ein bisschen überblasen jetzt. Ne? Aber in den meisten Fällen läuft es halt genauso. Du musst halt durch lange, lange, lange schwimmen, bis du dort irgendwann mal Land siehst.
Auf jeden Fall. Bei uns ist ja der Fokus komplett auf Instagram, was auch echt ein cooles Tool ist, finde ich, um Kontakt zur Community zu halten. Über Instagram sehe ich hinterher, was unsere Kunden, also wie sie Kleidung stylen, wie zufrieden sie sind. Ich habe letzte Woche gerade eine ganz süße Nachricht von einer Kundin bekommen, die ich mir am liebsten ausgedruckt und über meinen Bildschirm gehangen. Ich glaube, mittlerweile auch über Instagram die Umfragen. Also man kann ja Instagram wirklich komplett nutzen für sein Business. Wir suchen neue Brands über Instagram. Wir knüpfen Kontakte zu anderen Marken und Plattformen, wo unsere Brand irgendwie gelistet ist oder wo wir sie hin verkaufen. Zu unseren Kunden haben wir Kontakt. Wir können noch Market Research über Instagram machen und natürlich Content auch teilen. Also das ist schon, finde ich, nicht zu unterschätzen.
Das ist ein wichtiges Werkzeug. Ne? Genau, absolut. Und ich glaube, wie gesagt, gerade bei der Modebranche ist Instagram halt das Go-To. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, diese großen globalen Netzwerke, ich glaube, und auch Plattformen. Ich glaube, da ist ganz viel Luft noch für kleinere Plattformen, die aber deutlich spezialisierter sind. Ne? Und es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, Avocado Store, genau. Da habe ich die Dinger her. Und das ist ja auch nicht von Avocado Store, sondern das ist irgendeine Marke. Das ist ja auch 100% Biobaumwolle oder irgendwas. Ja. Das war mir halt auch wichtig. Und ich finde es cool zu wissen, dass es Stores gibt, die sich halt auf diese nachhaltige Ware spezialisieren. Wobei Avocado ist jetzt nicht so nachhaltig vom Namen her. Klingt erstmal gesund. Nee, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen was ich glaube, auch so im Social Media Bereich, ich glaube, es macht durchaus Sinn, kleinere soziale Netzwerke auch ins Auge zu fassen und die aufzubauen, so wie es früher Foren gab, ne? Und man hat das heute alles ein bisschen interaktiver. Und ich zum Beispiel bin auch ein Mensch, ich habe gar kein Problem damit, Werbung zu sehen. Wenn sie, und auch noch, und ich habe auch gar kein Problem mit targetierter Werbung zu sehen, weil Werbung für Damenrasierer brauche ich halt nicht. So. Und von daher, und wenn ich dann in einem Bereich bin, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil du hast ja immer auch dann diesen Bias, den du da hast, ne? Dass du dann irgendwann in deiner eigenen Filterblase bist. Aber wenn ich mich jetzt aktiv für Kameras interessiere und ich habe ein soziales Netzwerk, wo es aktiv um Kameras geht, weil auch so eine Facebook-Gruppe ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fehlt mir da ein bisschen auch der Fokus. Weil es halt einfach mit dem restlichen Facebook so, du kriegst halt immer noch alle Nachrichten rein. Ich möchte die ja gar nicht. Ich möchte eigentlich nur mich mit dem Thema auseinandersetzen. Deswegen glaube ich, dass da auch gerade in den nächsten 5 Jahren sicherlich auch mehr Bedarf für eigene kleine soziale Netzwerke gibt, innerhalb von Branchen, innerhalb von Verbänden und ähnliches.
Ja, auf jeden Fall. Das merkst du ja auch in diesem ganzen, jetzt auf einem ganz anderen Level, der ganze Manufakturtrend. Also vor einigen Jahren war es noch irgendwie desto größer, desto besser und alles an einem Ort kommen. Und jetzt geht es ja wieder hin, zurück, irgendwie handgemacht und besonders und ausgewählt und.
Ich glaube, dass die letzten beiden sind wichtig. Ich glaube, es handgemacht ist nett, ist irgendwie ein Gimmick, was du irgendwie mit verkaufst. Ja. Aber ehrlich gesagt, viele industriell gefertigte Sachen sind deutlich hochwertiger, einfach vom Dingen her, weil so ein Laser ist viel, viel präziser am Schweißen, als ich
es bin. So. Ich glaube, es ist doch eher das Gefühl handgemacht.
Ja, genau. Und dieses handgemacht impliziert ja auch, da gibt es nicht so viele von. Und ich glaube, das ist diese Selbstverwirklichung, Exklusivität. Ganz ehrlich, wenn ich Zeit hätte, ich würde gerne mal eigene Möbel bauen. So. Einfach nur, damit es halt mein Ding ist. So, ne? Ja. Auf der anderen Seite ist mir Deko egal. Also ich weiß gar nicht, ob das nur geschlafen ist von mir. Ja. ich gucke eh den ganzen Tag auf Screens. Also, von daher.
Wo braucht man denn Möbel? Lieber einen eigenen Laptop oder einen eigenen Bildschirm bauen.
Ich habe das erste Mal richtig Geld ausgegeben für Büromöbel. Ich habe das immer völlig verurteilt. Aber wenn du erste Mal irgendwie richtig Schulterschmerzen hast, denkst du dir, vielleicht sollte ich einen besseren Stuhl kaufen.
Ich sitze auch seit einem halben Jahr am Esstisch.
Oh ja, und ich habe das nicht verifiziert, ne? Ich möchte jetzt hier keine Fake News vertreiben, aber ich habe gehört, dass man dieses Jahr Büromöbel wegen Homeoffice absetzen kann, vollständig von der Steuer. Und deswegen würde ich, das war, ich habe das, ich habe es erst gekauft und habe danach die Information gekriegt, was nicht schlimm ist. Ich weiß sie trotzdem zu schätzen, aber das kann ich ja vielleicht an Leute rausgeben, die können es auch noch mal verifizieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder in den Chat, wenn irgendwer zuhört, der es weiß. Wenn ihr Büromöbel kauft, könnt ihr die absetzen. Und ich habe mir tatsächlich so einen höhenverstellbaren Tisch jetzt gekauft und den tollen Stuhl hier. Ich habe hier über Monate hier an einem Kinderschreibtisch mit einem Kinderstuhl gesessen. Aber und irgendwann hatte ich nur noch Schmerzen, dass ich zu dem nächsten Büroladen bin und sage, Leute, ich muss mir helfen, ich brauche einen Stuhl. Ich habe mehr für den Stuhl als für den Tisch bezahlt.
Oh, ja.
Ja. Aber ich wusste auch nicht, wie viele Einstellmöglichkeiten so ein Stuhl haben kann.
Ja, ich glaube, da geht einiges.
Ja, da war wieder. Der hier hat ungefähr 16 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wo ich mir so denke. Und die sind, und das, wenn du sie hast, weißt du sie zu schätzen.
Da kannst du im Konzernfang für machen.
Ich glaube, das gibt es sogar. Also ich glaube, da gibt es sogar.
Ich meine, bei Otto gab es auch Leute, die rumkommen und dir helfen, deine Stühle einzustellen.
Ist so, ich hab mir das auch erstmal alles von denen erklären lassen. Weil ich so, und dann im Nachgang noch meine Frau, die auch mal schon so eine Schulung gemacht hat, ob sie mir da nicht helfen kann. Es ist auch schwierig, auf den Stuhl zu sitzen und selber von der Seite drauf zu gucken, muss man dazu sagen.
Ja, klar. Keine einfache Task.
Das ist ganz gut, wenn da jemand bei ist. Ja. Das ist, glaube ich, einer der größten Takeaways, die ich so in den letzten halben, dreiviertel Jahr hatte, ist, guck, wo du dein Geld für ausgibst und sieh zu, dass es investierst. Wenn ich einen Stuhl kaufe, war das für mich früher sinnbefreit. Aber wenn ich unter Schmerzen nicht richtig arbeiten kann, ist das ein Blocker. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich einen vernünftigen Stuhl zu kaufen. Und so Dinge. Ich hatte so einen Stuhl, für so viel Geld auch für den Stuhl, nicht bezahlt vor einiger Zeit. Aber mittlerweile weiß ich halt alles zu schätzen, was mir meine Arbeit einfacher macht. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich arbeite auch noch mal deutlich mehr, seitdem wir im Homeoffice sind. Also
Also ich habe schon jede Wache Stunde gearbeitet. Also bei mir war einfach nicht mehr viel drin. Aber
es war noch der Weg zur Arbeit, finde ich, irgendwie.
Ja, also ich immer noch. Ich bin immer noch ins Land gefahren tatsächlich. Letztes Jahr. Also bis zum zweiten Lockdown. Seit dem zweiten Lockdown, seit Anfang November bin ich dann auch komplett zu Hause. Okay. Ich hatte natürlich auch eine besondere Zeit jetzt. Wir haben ja das große Fashion-Event ja gemacht, wie ich jetzt schon ein paar Mal von erzählt hatte. Und für mich hieß das 3 Monate lang 18 Stunden die Woche, 7 Tage die Woche. Ne? 18 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Danach hatte ich auch, also ey Leute, man kann zu viel arbeiten. Also ich habe wirklich... Ich wäre der Erste, der widersprochen hätte. Aber man kann zu viel arbeiten. Also man braucht auch Ruhephasen. Ich habe den ganzen Februar und auch teilweise den März verloren, in Anführungsstrichen, oder kaum irgendwie was zustande gekriegt. Weil, hey, das war so ein Krampf alles, ne? Ich habe danach wirklich, wirklich einen kleinen Burnout, hätte ich fast gesagt, gehabt, weil wenn man so lange so high power und halt auch immer konzentriert, und es ist so unglaublich, was man imstande ist zu leisten auch und wie wenig Schlaf man auskommt. Aber es ist nicht gesund. Also wirklich nicht.
Das Gehirn braucht ja auch einfach Regenerationszeit, ne? Du musst dich auch mal erholen können, um neue Ideen zu entwickeln. Und
naja, also, 1-2 Wochen länger wäre auch richtig schief gegangen, glaube ich. Ne?
Also, dann können wir ja froh sein, dass du aufgehört hast zum Zeitpunkt.
Nee, so das Event war irgendwann dann. In dem Moment war ich dann aber auch schlau genug, auf meinen Körper zu hören. Ne? Das muss man auch so sehen.
Ja, ich glaube, das ist generell super wichtig, ne? Da immer noch so ein Gefühl für zu haben, was man ab kann, und wenn man auch mal wirklich nicht kann, dass es auch okay ist, dass man dann auch einfach mal eine Pause macht und sich eine Auszeit gönnt.
Absolut. Sarah, ich habe übersehen, dass wir die zweite Seite haben im Leitfaden, ehrlich gesagt. Ah, Paulina, sorry, es tut mir so leid. Steckt so viel Liebe in dieser Leitfäden drin. Übrigens auch ein Learning, holt euch Mitarbeiter, sobald es könnt. Gebt kein Geld für irgendwelchen Quatsch aus, investiert in euren Stuff. Es ist wirklich wert. Ich kann das gar nicht genug betonen.
Auf jeden Fall.
Macht nichts aus Grund, um es zu tun, sondern die Leute brauchen eine Aufgabe. Das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn man Leute einstellt, muss man die auch mit Aufgaben versorgen. Ne? Was durchaus auch ein Task ist. Mysterium Fashion Branche habe ich hier stehen. Ich finde das ganz cool. Ist die Fashion Branche schon besonders. Ne? Ich meine, jetzt bist du ja über das Management, du hast quasi Fashion gelernt, so gesehen. Ne?
Quasi, ja.
Wie ist das so mit diesen Klischees? Also wie ist die Fashion Branche so drauf? Hast du überhaupt viel mitgekriegt? Weil du hast ja gar nicht so richtig auf Modenschaus oder sowas, ne?
Tatsächlich schon ein bisschen, doch. Ja? Ja, in Paris bei unseren Fashion Shows oder bei der About You Fashion Week. Genau, da konnte ich schon ein bisschen was mitnehmen. Also von den Klischees her. Ich habe ja wirklich Mode studiert und dann halt auch die ganze Zeit in der Modebranche gearbeitet. Und ich glaube, es kommt sehr auf die Firma hinterher an, bei der du arbeitest. Generell ist die Modebranche definitiv recht competitive, weil natürlich viele Leute auch in der Modebranche arbeiten möchten. Aber dann am Ende hängt es, glaube ich, hinterher ganz krass an der Company Culture, wie die jeweilige Firma ist. Und natürlich, ich meine, irgendwie, was ja auch vielleicht ein Klischee ist, Teufel trägt Prada, Liebe für Mode und Co., ne? Wenn man in der Modebranche arbeitet, liebt man in der Mode in der Regel ja auch. Und dann kleidet man sich vielleicht auch dementsprechend und hat irgendwie einen leichten Shopping-Tick oder so. Deswegen, glaube ich, hängt das schon zum Teil auch zusammen. Aber ich glaube, manchmal wird es auch ein bisschen mystifiziert. Also am Ende gibt es da auch ganz normale Jobs, und nicht jeder, der in der Mode arbeitet, ist auch wirklich absoluter Modefan. Es gibt ja so viele Jobs, die dann auch von Warensteuerung über Vertrieb der Produkte, über E-Commerce. Logistik und so, ja. Ja,
da wird auch jeder Ingenieur seinen Spaß dran finden. Also da gibt es wirklich viele Aufgaben, die sehr, sehr spannend sind. Ja.
Genau, deswegen, das ist immer nur ein Teil. Klar, man stellt sich dann irgendwie die Einkäuferin vor oder irgendwelche PR-Managerin, die dann vielleicht wirklich jeden Tag mit geilen Outfit ins Büro gestiefelt kommen. Aber ich glaube, das ist einfach eher auch Freude an der Mode und Freude an dem Produkt und dass man ja auch mit einem Produkt arbeiten kann, was man halt wirklich liebt und hinter dem man steht.
Jetzt, ich muss ja kleinere für Paulina. Ich stelle hier stehen, was würdest du jungen Frauen raten, die in die Modewelt wollen? Ich würde sagen, was würdest du jungen Menschen raten, die in die Modewelt wollen? Weil ich für meinen Teil fand die Modewelt immer spannend, so ein bisschen aus der ästhetischen Position raus. Einfach auch von dem, was ich fotografiere auch gerne und dann gesagt, finde ich, also alles an ästhetischen Merkmalen der Mode finde ich sehr, sehr spannend. Und ich hatte damals sogar, ob ich nach Hamburg gekommen bin, drüber nachgedacht, ob ich nicht einfach auf Modestudenten zugehe und frage, ob ich denen Fotos machen soll. Ich bilde mir immer noch was drauf ein, das eine Foto, was ich für dich mit deinem Model gemacht habe, dass das bei Instagram gut lief.
Ja, auf jeden Fall. Immer noch eins meiner Lieblingsbilder.
Deswegen fand ich das immer spannend. Aber wenn ich jetzt in die Modewelt rein möchte als junger Mann oder junge Frau, was würdest du raten?
Ich würde raten, schon ganz früh Jobs in der Modebranche anzunehmen. Also wenn man wirklich seinen ersten Aushilfsjob sucht und man möchte in die Mode und man steht vielleicht zwischen dem Kellnerjob oder dem Barkeeperjob oder man kann halt auch in einem Bekleidungsgeschäft einfach anfangen zu arbeiten. Und ich glaube, das sind tatsächlich so erste Steps, die generell auch super gern gesehen sind bei Modeunternehmen später, ne? Dass man auch wirklich mal vielleicht auf einer Fläche gearbeitet hat, weiß, was es bedeutet, einen Store zu pflegen, weil das natürlich für viele Unternehmen auch heute, klar, Corona-Zeiten ist alles ein bisschen anders. Und mal gucken, wie Stores auch nach Corona weitergeführt werden. Aber generell haben ja sehr, sehr viele Modemarken auch eigene Geschäfte. Und da dann wirklich die Groundwork mal gemacht zu haben und da auf der Fläche gearbeitet zu haben, ist, glaube ich, so mit der beste Einstiegstipp und wo auch viele Modeunternehmen tatsächlich nachgucken, ob man die Erfahrung natürlich gemacht hat und dann halt auch Praktika mitnehmen. Also wir haben jetzt auch bei Fevi immer zwei Praktikantinnen und ich glaube, das ist einfach...
Praktikanten können sehr wertvoll sein. Und
meine Praktikanten sind die besten.
Also, für jeden, der gar nicht so viel Budget für Leute hat, aber irgendwie sich die Zeit und Lust Zeit nehmen kann und möchte jemanden quasi mit ich meine, aufzuziehen, ist Quatsch, aber jemanden mit was beizubringen und so und mitzunehmen auf die Reise, macht das Praktikanten, das macht oft viel Sinn.
Total. Und ich glaube auch gerade als Praktikantin in einem kleineren Unternehmen kannst du ja auch unglaublich viel mitgestalten. Mhm. Also für mich sind meine Praktikantinnen Mitarbeiterinnen in der Zeit, wo sie da sind. Und die gestalten wirklich Fevi mit und helfen mir da wirklich in allen möglichen Bereichen und bringen super Ideen ein und setzen auch ganz, ganz viele Themen um. Also ich glaube, es ist schon sehr wichtig, ja. Deswegen, ich denke, Praktika sind auch ein super Weg, um halt in die Modebranche zu kommen und dann einfach einen Step nach dem anderen, ne? Wie mit allem, was du vorhin gesagt hast, mit Instagram oder in anderen Social-Media-Kanälen, mit Startup-Aufbau, nichts passiert von heute auf morgen. An allem muss man Step für Step arbeiten und wenn man das wirklich will und sich dahinter klemmt, dann passiert das auch irgendwann.
Ist ja auch ganz lustig, wenn man die ganzen Overnight-Successes oder die als solche wahrgenommen werden, wenn man sich mal auch nur eine halbe Minute einliest, sieht man, dass da sehr viel vorher gelaufen ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Teilweise auch sehr viel Cleverness gebraucht wurde, um auf deine Stelle zu kommen. Weil es halt auch, ne? Ich meine, ich frage mich auch oft, warum immer noch so viel, warum eine Konkurrenzanalyse irgendwie immer noch so weit vorangestellt wird. Es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, was andere Leute machen, aber es ist erstmal, deine Konkurrenz wird dir nicht sagen, ob deine Idee gut ist. Ich habe nie verstanden, warum da so ein großer Fokus drauf liegt, weil in erster Linie musst du deinen Kram machen und dein Kram, den du tust, ist am besten das, was die Leute wollen. Und nicht das, was du willst.
So. Definitiv. Ja. Ich glaube, das Wertvollste ist da einfach wirklich zu versuchen, die ganze Zeit mit den eigenen Kunden das Produkt weiterzuentwickeln. Mhm. Also das ist das, was mir am meisten geholfen hat, da wirklich zu auch immer wieder diesen Gegencheck zu machen. Weil manchmal hat man 2-3 Monate, wo man wieder ganz euphorisch in irgendeine Richtung entwickelt und neue Ideen umsetzt, aber dann auch wieder diesen Check zu machen, zu sagen so, hey Kunden, findet ihr das jetzt eigentlich überhaupt geil, was wir hier gemacht haben? Und wie wir das umgesetzt haben? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Eine Sache, ich muss jetzt mal gucken, wie ich so bei das nächste Thema leite. Eine Sache, die ich da immer bei dir auch gut finde, wenn du das sagst, auch mitgestalten. Du selber gestaltest ja quasi eine neue, ich will nicht sagen eine neue Bewegung, aber schon eine neue Art und Weise, wie man Kleidung denkt, weil ich meine, Size Zero und Model muss irgendwie maximal 40 Kilogramm wiegen, das ist ja schon glaube ich, ein bisschen länger von weg. Aber es ist halt immer noch ein gewisses Schönheitsideal, was in den Köpfen, gerade jetzt, ich glaube, vielleicht auch sogar nochmal bestärkt durch den ganzen Fitnesswahn, den es teilweise gibt. Wobei auch das nicht, ich glaube, den gab es schon immer. Also wenn du so Werbung siehst aus den 80ern oder so, Fitnessstudios, wo die damals aufkamen, das gab es ja schon, ist ja nichts Neues. Ich glaube sowieso, das meiste, was wir heute so durchleben, ist nichts Neues, ist durch Social Media einfach nur deutlich sichtbarer. Naja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, du hattest ja, du versuchst ja auch so ein bisschen das Verständnis von Schönheit irgendwie da neu zu denken oder neu zu gestalten. Wir sind, finde ich, ein bisschen wenig noch drauf eingegangen bisher. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Was ist so dein Hintergrund? Weil ich habe immer das Gefühl, Sarah ist wirklich der Mensch wichtig und dass der Mensch sich gut fühlt.
Damit hast du es quasi schon gesagt. Mir geht es wirklich darum, einfach die Modebranche zu öffnen und wirklich auch allen Frauen zu zeigen, dass sie schön sind und auch, dass sie das Recht haben, sich so zu fühlen. Weil ich finde, also für mich persönlich ist Mode halt ein Ausdrucksmittel. Mode gibt mir Selbstbewusstsein. Mit Mode kann ich Leuten zeigen, wer ich bin, was ich fühle, wie ich gesehen werden möchte. Und ich finde es also fatal, wie die Modebranche sehr, sehr lange Zeit kurvige Frauen da benachteiligt hat und denen das Recht so ein bisschen vorenthalten hat. Oder auch, ja, die Sachen waren ja immer sehr feminin und wenig Trends wurden umgesetzt und wir wollen da ja genau konträr zu ansetzen, dass wir halt sagen, setz deine Kurven in Szene, fühl dich schön, so wie du bist, hab Spaß an Mode, geh raus und zeig der Welt, was für geile Outfits du trägst und wie selbstbewusst du bist. Und deswegen glaube ich, ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Switch, den wir alle irgendwie machen müssen. Also dieses Umdenken einfach in den Köpfen und daran arbeite ich, das ist mir ganz wichtig.
Sehr schön. Hast du dir denn irgendwie so ein Credo, hast du das als Markenbotschaft irgendwie auch festgelegt? Weil wenn ich jetzt, gibt ja dieses Simon Sinek, Why, How, What, das habe ich mir neulich tatsächlich das erste Mal angehört. Ich fand die Idee, die so ein Warum über alles zu stellen, sodass jeder Mitarbeiter, wenn er irgendwas entscheidet, sich fragen kann, zahlt das auf unser Warum ein oder eigentlich nicht? Mhm. Habt ihr sowas bei euch in der Firma installiert?
Ja, also ich möchte Mode machen für mehr Selbstliebe. Das ist so das Credo, weil ich glaube, die beiden Sachen verknüpft, ein tolles Outfit und wirklich aber auch die Liebe für sich selbst, was man ja lernen muss, was ja einfach auch durch Social Media oder auch, ich meine, als wir groß geworden sind, waren die Mager-Models noch voll im Trend. Ja, da muss man definitiv dran arbeiten und lernen, sich selbst zu lieben und das mit einem coolen Outfit verknüpfen. Ich glaube, damit kann man die Welt erobern.
Ich weiß noch, bei Fluch der Karibik damals, wie Keira Knightley, war ja immer irgendwie so fast schon schön als Ideal damals. Die war so dürr. Ich war selber nie, also auch als Mann, fand ich so ganz dünne Frauen eher weniger attraktiv persönlich. Ja. Was ganz eigene Präferenz ist. Wenn auch das, bei dem Body Positivity, auch das okay. Wenn du ganz dünn bist, dann ist es auch okay. Also, genau. Und das ist ja die Message. Sei wie du
bist. Man darf halt nicht nur ein Ideal propagieren. Das ist das Wichtige, ne? Dass man halt auch wirklich diese Individualität in den Vordergrund stellt und aufhört, Menschen halt zu sagen, wie sie sich fühlen sollen und welche Körper schön sind, dass dieses Cluster einfach aufgehoben wird. Das ist das, was mir ganz wichtig ist.
Ja, absolut. Und wie machst du das? Wie stellst du das? Oder was sind für dich die notwendigen Schritte?
Zum einen unsere Sprache. Also wenn man sich manche unserer Competitor anguckt, die dann irgendwie mit mollig ist schön oder so werben, das sind einfach Begriffe. So möchte ich als Frau nicht angesprochen werden. Da setzen wir schon mal ganz anderen Ton, würde ich jetzt mal behaupten. Wir sprechen in erster Linie auch von Curvy Fashion. Zum Beispiel Ashley Graham ist da auch Verfechterin von einer wirklich positiveren Wortwahl an sich. Dann retuschieren wir unsere Models nicht. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich glaube, das trägt halt auch für viele Frauen zu einem ganz falschen Bild von anderen Frauen bei, wenn man immer nur perfekt retuschierte Models sieht. Deswegen das. Unsere Models tragen auch wirklich die Kleidergrößen, die wir im Shop anbieten. Das ist ja auch tatsächlich so eine Sache. Hast dann Plus-Size-Shops, die eigentlich bei Kleidergröße 44 anfangen, aber die ganzen Models tragen 38. So, das ist dann auch, wo man sich fragt, so, wie muss das hinten wohl abgesteckt sein und warum? Das finde ich total falsch. Genau, und einfach auch von den Kleidungsstücken, die wir anbieten und wie wir unsere Shoots inszenieren, das ist mir halt einfach ganz wichtig, Trends zu zeigen und halt eben diese Leidenschaft für Mode in den Vordergrund zu rücken.
Cool. Sehr, sehr schön. Ja, ich finde es super. Ich bin nur ein bisschen, ich hätte es ja schon ein paar Mal erzählt, ich frage mich, Body Positivity und jeder soll erstmal glücklich sein mit dem Zustand, in dem er ist, sage ich mal so, oder zumindest glücklich sein dürfen. Ne? Man kann ihm vorschreiben, glücklich zu sein, aber man sollte nicht das Gefühl haben, dass man nicht so sein darf, nur weil andere sagen, dass es so ist. Ich finde natürlich, ich habe natürlich immer einen Gesundheitsaspekt, gerade ich selber ständig mit Gewicht zu kämpfen. Bin froh, dass vor der Kamera ich erstmal gerade tragen kann, was ich will. Aber ich bin da wirklich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich verstehe den Ansatz. Ich denke mir aber, es ist auch schwierig zu propagieren, dass das Dicksein okay ist, weil das halt schon gesundheitliche Konsequenzen haben kann für die Einzelnen. Ne?
Also da will ich mich gar nicht so einbringen. Ich will einfach nur allen Frauen zeigen, dass Mode Spaß bringt, egal welche Kleidergröße. Und den Rest muss jeder für sich entscheiden, ob er glücklich mit seinem Körper ist oder nicht, ob ein Körper gesund ist, wie man sich in dem Körper fühlt. Ich glaube, da sind wir auch sehr darauf getrimmt, das sehr eindimensional zu sehen. Und ich will es einfach nur, ja, ich glaube einfach, an dieses wirklich Grundrecht auf Mode und gut fühlen.
Ich bin, und deswegen fand ich dein Projekt immer so großartig. Ich bin halt immer sofort dabei, zu sagen, jeder muss die Möglichkeit haben, sich gut zu fühlen, das, in dem, was er trägt, egal in welchem Zustand er sich gerade befindet. Ne? So, und das, damit sorgst du ja, dafür sorgst du ja mit Favy auch direkt. Und wie gesagt, nur ich habe halt immer die Frage, was dann so? Ne? Jetzt habe ich meine Klamotten, mit denen ich mich wohlfühle. Jetzt könnte ich ja auch so bleiben. Und das ist immer so ein bisschen dieser Grad. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Du kannst den Leuten nicht vorschreiben und sie sollen zumindest die Möglichkeit haben, in ihrem aktuellen Zustand sich auch gut zu fühlen.
Der Rest ist ja auch wieder so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ist ja halt auch recht judgmental. Ne? Also ich weiß ja nicht, in welcher Phase des Lebens sich die Person befindet, was irgendwie Umstände sind, wie das Leben einfach ist. So, ja. Ich finde das da halt schwer, da will ich mir gar keine Meinung zu anmuten, weißt du? Ja. Mir geht es um die Mode und das möchte ich einfach öffnen, weil das, was uns Frauen, ich meine, ich spreche jetzt immer von Frauen, weil ich halt Frauenmode mache, aber was da propagiert wurde als Image lange Zeit, also da gab es ja gefühlt vielleicht 2 bis 3 Typen, die als vermeintliches Ideal angesehen wurden. Und das einfach zu öffnen, weißt du? Und klar, es gibt jetzt immer mehr inklusive Campaigns von Marken, aber da ist halt auch wirklich die Frage, wird Inklusivität wirklich gelebt? Und ich glaube, absolut, das sind einfach so die größten Punkte, bei denen wir noch ansetzen können und müssen, unsere Branche einfach offener und inklusiver zu gestalten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, du hast vollkommen recht. Das glaube ich, vergisst man oft. Auch egal, wie man urteilt, man vergisst oft, hey, da ist eine Geschichte hinter und die kennen wir nicht. Also sollten wir uns vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ne? Weil selbst wenn früher in der Schule irgendwie die Bullies oder die irgendwie andere Kinder gehänselt haben oder so, mutmaßlich hatten die im Elternhaus wirklich Schwierigkeiten und ihr Vater war auch nicht anders zu ihnen. Ne? Also Geschichten, man steckt da nicht drin und die Leute einfach pauschal zu verurteilen, das ist schon richtig, ist auf jeden Fall.
Ich glaube, wenn man bei sich bleibt, ist man immer am besten, also fährt man am besten. Weißt du, was ich meine? Man kennt ja nie die Umstände irgendwie von einer anderen Person, ob es jetzt um Entscheidungen geht, um den Kleidungsstil oder sonst was so.
Ich habe das an einer Stelle, fand ich das ganz, ganz spannend, weil ich war immer so ein bisschen sehr von mir selbst auf andere geschlossen und gesagt, hey, zum Beispiel, ich liebe das Leben in der Großstadt und den Puls einfach. Ne? Ich weiß gar nicht, warum. Ne? Im Stau stehen ist eigentlich nicht geil, aber keine Ahnung, diesen Puls.
Das ist der Thrill.
diesen Puls der Zeit, der Stadt zu fühlen, einfach diese, ne? Ich kann das gar nicht, das ist schwierig greifbar, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, jeder, der Großstadt zu schätzen, weiß, was ich meine. Da geht es gar nicht darum, dass es 1000 Bars gibt oder so, sondern einfach das Gefühl hast, okay, hier passiert was. Ne? Und dann habe ich aber mit einem Kumpel gesprochen, der quasi in der Stadt geblieben ist, in der kleineren Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und der dort happy ist, mit seiner Frau in einem Haus lebt. Und er dann zu mir sagte, ja, Digga, ich könnte mir gar nicht vorstellen, in so einer Großstadt zu wohnen. Oder auch andere Leute, wo ich dann die zu Besuch waren bei uns und denen diese ganze Hektik komplett gegen den Strich ging. Ne? Und das war so der Moment, wo ich verstanden habe, okay, sie haben halt andere Dinge, die sie wertschätzen. Und denen ist halt wichtiger irgendwie, dass sie in Ruhe ihr Auto parken können und nicht 16 Mal über den Block fahren müssen, um einen Parkplatz zu finden. Ne? Und für die ist Lebensqualität was anderes, als für mich Lebensqualität ist. Ne? Und genauso ist es dann wahrscheinlich im Bereich der Mode auch.
Tatsächlich ist ja auch was man irgendwie mit der Zeit erst lernt und mitnimmt. Ne? Manchmal ist man ja auch irgendwie in so einer Bubble unterwegs.
Absolut. Eigentlich immer, oder? Man ist eigentlich immer in einer Bubble unterwegs. Und desto öfter man es schafft, über seinen eigenen Tellerrand mal hinauszugucken, desto öfter ist man auch in der Lage, andere Meinungen zuzulassen und sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, das ist der Punkt.
Ja. Auf jeden Fall, sehr schön. Sarah, eine Sache, die würde ich gerne mit reinnehmen, weil wir sind tatsächlich schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Und zwar habe ich gestern einen Artikel gelesen zu virtueller Mode. Mhm. Hast du da irgendwelche Insights?
Oh, tatsächlich. Also ich weiß, dass es einige Unternehmen gibt, zum Beispiel, ich meine, Farfetch ist da recht weit vorne, was irgendwie AI-Technologien angeht, Mode wirklich digital zu präsentieren. Und das könnte natürlich auch einen riesen Kostenfaktor aus diesem ganzen Modegeschäft rausnehmen, wenn man Mode einfach sehr, sehr früh digitalisieren kann und diesen ganzen Fotokettenprozess auslagern kann. Mhm. Aber jetzt so im Detail, was der absolute Status quo ist, für mich ist das tatsächlich alles noch so ein bisschen Zukunft aktuell. Dadurch, dass ich jetzt auch technologisch nicht die fitteste bin, ich kann jetzt nicht coden wie du, Eddie. ich denke mal, zukunftsmäßig wird da einiges auf uns zukommen. Also ich meine, es gibt ja jetzt schon diese Influencerinnen, die komplett digital ihre Profile steuern. Mhm. Also die gibt es ja gar nicht wirklich, sind ja keine echten Personen, ne? Sondern es sind quasi animierte Influencerinnen, die auch crazy, relativ große Channels haben, deswegen, ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen.
Ich fand es eher so, also ich glaube, das Erste, die sind aktuell noch sehr teuer, ist wirklich virtuelle Kleidungsstücke, also die gibt es nicht, sondern die gibt es nur virtuell zum Kaufen und du kannst sie dir dann entweder, ich glaube, die ersten Versuche waren, dass dir per Photoshop irgendwer dieses Ding auf dich raufretuschiert hat und du das bei Instagram dann posten konntest. Und dann hat es natürlich auch noch diese Auswüchse, dass du Kollektionen bei Fortnite oder so drin hast. Also wirklich virtuelle Mode, gar nicht irgendwie digital, AI, irgendwas. Aber wie du sagst, es hat zum Beispiel die Variante zu sagen, okay, ich kann mir vielleicht die ein oder andere Stoffprobe sparen oder ich kann mir auch vielleicht den einen oder anderen Shoot sparen, wenn ich mir einfach irgendwie das Ding auf die Models drauf retuschiere. Ja, dann fotografiere ich Models nur noch in verschiedenen Posen, aber nackt. und dann ziehe ich den an, was ich möchte. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Ich finde spannend, was das für Auswüchse hat, weil die ersten Auswüchse sind dann immer so richtig abgespaced. Das sind dann so Sachen, so wie über Tribute von Panem damals sind. Das ist ganz, ganz spannend. Ist ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert, auch aus Business-Sicht, weil ich bin ja jetzt ein bisschen in der Fashion-Branche gelandet mit dem, was ich tue auch. Und dadurch, dass wir jetzt dann auch im Sommer wieder die Digital Fashion Week organisieren, oder mit, also organisieren tut das Fashion Cloud, muss man einmal festhalten, wir sind der technische Dienstleister an der Stelle. Aber ja, wir sind Teil der Kette, die es möglich macht, dass so ein großes Event mit diesmal wahrscheinlich 10.000 Leuten dann einfach digital stattfindet. Ich bin auch gespannt, wir gehen Head-to-Head mit der Modeschau in Frankfurt.
Aufregend.
Ja, ist ein paar Wochen auseinander nur. Und ich bin gerade auf die Marken gespannt, die auf beiden Veranstaltungen sind und wer davon danach nochmal auf so eine reale Veranstaltung geht. Oder nochmal auf die digitale, je nachdem. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was das angeht.
Go Digital.
Was ist eigentlich bei dir? Bist du mit auf der Fashion Week?
Ich denke mal nicht. Also wir haben jetzt in der Vergangenheit Messen mitgemacht häufig, die wirklich aus der Curvy-Community aufgebaut und gegründet wurden. Da gab es aber jetzt in der Vergangenheit keine digitalen Konzepte. Und deswegen Wahrscheinlich nicht, aber ich habe mir die Fashion Week von Fashion Cloud natürlich so angeschaut als Gast einfach und einige Vorträge. Das war auch super
Ja,
spannend.
da warst du auf unserer Plattform drauf. Ja.
Ja.
Mal schauen.
Cool.
Ja. Genau, ja, ich habe und ich habe noch bis noch während der Veranstaltung gecodet daran, damit das nicht alles in die Ohren fliegt.
Oha, hat aber gut geklappt, oder?
Ja, die Plattform lief unglaublich gut. Ich konnte Mitte zweiten Tag konnte ich mich abmelden, weil einfach alles lief. Das war durchaus wahrscheinlich das größte Kompliment, was du als Plattformbetreiber haben kannst. Wenn irgendwie 2000 Leute auf der Plattform sind gleichzeitig und keiner beschwert sich. Das,
Cool.
wir hatten Support und wir hatten gerade am ersten Tag viele Probleme mit dem Chat. Aber ansonsten war das schon ein sehr, sehr gutes Event. Also, ich freue mich auf die nächste Veranstaltung auch. Wir werden noch mal ein bisschen nachlegen, konzeptionell auch, dass das alles für die Einkäufer auch noch mal eine bessere Erfahrung wird. Und wenn ihr da im Curvy-Bereich irgendwas aufbauen wollt, dann kommt gerne auf mich zu. Da können wir mal gucken, ob wir eure Messen auch ins Digitale transportieren. Und ich glaube, gerade da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, weil die Leute trauen sich vielleicht sonst auch gar nicht auf so eine Messe.
Meinst
Das
du?
dann im Digitalen zu haben. Kann ich
Die
mir
Messen waren
vorstellen.
in der Vergangenheit eigentlich immer sehr cool. Auch mit den Modenschauen. Das bringt einfach Spaß, ne? Das ist ja echt der Thrill. Das liebe ich ja total. So Modenschauen und dann hinter der Bühne schnell noch Models anziehen oder dann die Kleidung. Bei Lascana
Gepult.
war ich eher dann hinter der Bühne dabei. Bei Fevi habe ich eher zugeschaut bei den Kollektionen jetzt. Aber es ist schon irgendwie aufregend.
Cool, ja, glaube
Ja.
ich sofort. Kann ich mir vorstellen. Ich habe das, wie gesagt, bei mir ist immer so ein bisschen die Fotografenbrille, die ich damit auf habe. Ich würde auch zu gerne mal irgendwie so einen Strandshoot machen, irgendwie. Hab ich mal richtig Bock drauf. Der ist relativ herausfordernd technisch, vor allem wenn du irgendwie pralle Sonne hast, da irgendwie saubere Fotos zu machen. Ist gar nicht so einfach.
Wir haben in Boberger Dünen geshootet letztes Jahr im September. Ganz cooles Shooting mit 5 Models. Und unter dem einen Rucksack hat sich tatsächlich eine kleine Schlange versteckt. Das war ganz
Echt?
aufregend beim Shoot, ja.
Ja, crazy. Ja,
Lag da im
cool.
Sand plötzlich so eine kleine schwarze Schlange.
Ja, verrückt. Lebensgefährlich, so Shoots. Ich hab's immer
Ja,
gesagt.
auf jeden Fall. Sowieso.
Sehr gut, sehr gut. Sarah, es war ein Fest. Ich fand es super cool. Es wäre, glaube ich, ja, also die Podcast-Folge ist tatsächlich relativ straightforward gewesen, hätte ich fast gesagt. So, jetzt retrospektiv auch nochmal auf den Leitfaden geguckt.
Alles abgehakt.
Ja. Sarah, ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal ein bisschen Eigenwerbung für Favy zulassen und dann einfach überlassen, für wen ist Favy oder wer kann wann bei euch am besten shoppen?
Ja, also Fabi ist eine Plattform für Selbstliebe und Body Positivity. Wir bieten im Kern Mode von Größe 44 bis 54 an. Aber was bei uns auch total wichtig ist, unser Instagram. Also folgt uns sehr, sehr gerne bei Instagram @fabifashion. Da teilen wir Content rund um Selbstliebe, Selfcare, Body Positivity. Versuchen da unsere Followerinnen täglich zu inspirieren. Genau.
Ist es at Favy Fashion?
Also genau, @ ist ja generell so, um bei Instagram halt
Naja.
andere Accounts zu finden und dann Favy Fashion, ja.
Geschrieben.
Genau, so.
Sehr gut. Genau, ihr seht es unten, at Favy Fashion, Favy mit Favie für die Leute, die zugucken und dann ohne irgendwas dazwischen Fashion dahinterher. Also Favy Fashion. Bei Instagram oder favy.de, wenn ihr es online checken wollt. Schaut es euch gerne an. Ich bin immer sehr beeindruckt, was Sarah da mit ihrem Team auf die Beine stellt. Ich glaube wahrscheinlich auch ein Shoutout an alle, die so eine Marke haben und bei denen mit ausstellen wollen, ne?
Mega gerne. Also wir sind kontinuierlich dabei, neue Brands anzuborden. Nächsten Sonntag und auch übernächsten Sonntag sind schon 2 weitere Launches von neuen Brands geplant. Und ja, also jeder, der eine Curvy-Brand hat, ein paar coole Designs, ein paar coole Pieces, kontaktiert mich sehr, sehr gerne, am besten über Instagram oder LinkedIn. Und dann würden wir uns sehr freuen, euch auf der Plattform willkommen zu heißen.
Sehr schön, sehr schön. Sarah, ich danke dir vielmals für deine Einblicke heute. Ich glaube, wir haben heute tatsächlich auch nochmal so ein paar Gründerstories beleuchtet, die wir bisher noch nicht so hatten. Das fand ich super. Natürlich basierend auf unseren gemeinsamen Erfahrungen auch. Ich war ja einfach, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War schön, auch mit dir zu quatschen. Ich habe uns ja ewig nicht unterhalten. Schön, dass es auch in dem Rahmen auch gleich ein bisschen was für alle anderen gab. Von daher, ja, danke vielmals dafür. Ich würde dir jetzt noch einmal, letztes Mal das Zepter übergeben für die berühmten letzten Worte.
Ja, also erstmal danke, Eddie, und auch danke an alle, die jetzt die letzte Stunde zugehört haben. Ich freue mich immer sehr, wenn ich die Chance habe, über mein Favi-Baby zu sprechen. Ich bin einfach dankbar für jeden, der uns unterstützt und uns hilft, die Modebranche zu verändern. Denn das ist das, was ich mit Favi letztendlich machen möchte. Und allen Frauen zu zeigen, dass sie schön sind und das Recht haben, sich auch so zu fühlen.
Sehr schön. Mit den Worten will ich gar nicht lange weiter drum herum reden. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Abend. Wer nächste Woche zu Gast ist, ist noch nicht ganz klar. Es kann tatsächlich sogar sein, dass wir nächste Woche mal eine Pause machen. Das werdet ihr dann über die einstiegigen Kanäle erfahren. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Und dann hören und sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.